Vielleicht kennst du das ja auch von dir. Mir geht es manchmal so. Da hat man ganz viel erlebt, gehört und gesehen, aber an diesem einen kleinen Ding, daran reibt man sich. Das stößt einem auf, so sehr, dass manchmal sogar alles andere in den Hintergrund gerät. Vielleicht bei einem Film diese eine kleine Szene, welche man einfach unpassend findet. Oder bei einem Gespräch diese eine kleine Bemerkung vom Gegenüber, wo man dann ins Grübeln kommt. Wie hat der andere das gemeint? Oder bei einem schönen Abend mit Freunden diese eine Geste, die man nicht einordnen kann. In mir grübelt es da manchmal ganz schön lang. Manchmal kann es den Rest so sehr überschatten, dass man das Schöne davon gar nicht sieht und nur noch an dem einen rumkaut. Vielleicht kennst du das ja auch. Bei mir ging das mit dem heutigen Bibeltext so. Ein ganz kleiner Satz, der mir aufgestoßen ist, der den Text so sehr vereinnahmt hat, der mir quer gekommen ist. Und für euch, ohne zu wissen, worum es jetzt da geht und was der Zusammenhang ist, steigen wir jetzt genau in diesen einen Satz ein. Diesen Satz, der mir aufgestoßen ist. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um zu Tisch zu dienen. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um zu Tisch zu dienen. Ich weiß nicht, was bei dir da hochkommt, wie das sich für dich anfühlt, wenn du das so hörst. Vielleicht bin ich da zu empfindlich oder zu kleinlich, ich weiß nicht. Aber dieser Satz, der stellt sich bei mir regelrecht quer. Da geht bei mir das Kopfkino los. Was will der Schreiber damit sagen? Wie kann man Gottes Wort denn vernachlässigen und ist zu Tisch dienen Vernachlässigung von Gottes Wort? Ist es nicht Gottes Wille, dass wir einander dienen? Wird hier das Wort über die Tat gestellt? Ist Reden wichtiger wie Tun? Für mich passt das nicht in den biblischen Kontext, so wie ich die Bibel verstehe. Im Gegenteil. Ich verstehe die Bibel und insbesondere das Neue Testament so, dass es eben genau um diese Verbindung geht. Dass Reden und Tun zusammengehören, nicht das eine über das andere, sondern gleichwertig, nebeneinander, gemeinsam zusammengehörig. Ich sehe das in der Geschichte von Maria und Martha veranlagt. Jesus, der beide Schwestern ernst nimmt, Martha in ihrem Handeln wertschätzt, Maria in ihrem Zuhören, der aber nicht die eine über die andere stellt, sondern sie beide ermahnt, sich gegenseitig in ihren Stärken zu achten und zu schätzen. Ich sehe das in der Bergpredigt veranlagt, eine riesenlange Rede, die damals sicherlich mehr wie einen Tag gedauert hat, über mehrere Tage gehalten wurde und welche mit einem einzigen Gleichnis endet. Das Haus auf Sand und Haus auf Fels, die Quintessenz, wer hört und nicht tut, der baut wie auf Sand. Das hat keinen Bestand. Wer aber Bestand im Leben haben will, der muss hören und tun. Davon spricht die Bibel für mich. Hören und tun zusammengebunden, zusammengehörig. Reines Tun ohne Hören ist blinder Aktionismus. Reines Hören ohne Tun ist passive Lethargie. Erst wenn das zusammenkommt, Hören und Tun, dann passiert etwas Wertvolles, reflektiertes Handeln. Erst dann wird Glaube zum echten Glauben, zum nackten Glauben, haben wir im Themenjahr gesagt. Und jetzt das. Es ist nicht recht, dass wir Gottes Wort vernachlässigen, um zu Tisch zu dienen. Nun, die Spitze dieses Textes habe ich euch vorweggenommen. Jetzt lasst uns mal da anfangen, wo man eigentlich anfängt. Mit dem Kontext, mit dem Drumherum. Wo steht dieser Satz? In welchem Zusammenhang wurde er gesagt? Wie wurde er gemeint? Und ich lese euch dazu aus dem Neuen Testament, aus einer Zeit, in der Jesus schon gestorben, auferstanden, aufgefahren ist, aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 Apostel die Menge der Jünger zusammen und sprachen, ihr kennt den Satz, es ist nicht recht, dass wir Gottes Wort vernachlässigen, um zu Tisch zu dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch nach 7 Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll des Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen für diesen Dienst. Wir aber wollen ganz bei Gebet und bei dem Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll des Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, sie beteten und legten ihnen die Hände auf, und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Die erste Kirche, die erste Gemeinde, Jesu Tod und Auferstehung vielleicht erst wenige Jahre zurück. Ich bin mir sicher, ganz viele von den dortigen haben Jesus noch live erlebt. Und hier jetzt die erste Krise. Es knirscht, es knarzt im Gebälk. Die harmonisch-christliche Gemeinschaft ist auf einmal so unharmonisch. Krise ist angesagt. Konflikt zieht auf. Und worum geht es? Naja, um das liebe Geld. Ist doch heute genauso, oder? Die jüdischen Gemeinden damals und die Tradition haben die christlichen Gemeinden selbstverständlich weitergeführt, weil ja auch Jesus dazu aufgerufen hat. Diese Gemeinden haben Nächstenliebe damals ganz praktisch gehalten. Sie haben geholfen. In einer Zeit, wo es noch keinen Sozialstaat gab, kein Krankengeld, keine Sozialhilfe, nicht mal das schwer gerügte Hartz IV, wo man keinen einzigen Cent bekommen hat, wenn man ihn nicht selbst erarbeitet hat. In dieser Zeit, da fielen Kranke, Schwache, Arme durchs Raster. Alter als Armutsfalle. Für Witwen im allerstärksten Maße. Und die jüdischen und christlichen Gemeinden sind hier eingesprungen. So heißt es doch in der Bibel, schafft Rechte den Waisen und Witwen und liebt die Fremdlinge, gebt ihnen Speise und Kleidung. 5. Mose 10. Das wurde dort gelebt. Ganz konkret, ganz praktisch. Gelebter Glaube, nicht nur Wort, sondern Tat. Mit Suppenküche, Kleiderkammer, mit der Tafel. Aber wie es halt so ist, das Gras ist beim Nachbarn doch immer grüner, oder? Witwen mit griechischem Hintergrund, eigentlich sind gemeint Witwen, die nicht in Israel geboren sind, sondern die außerhalb von Israel geboren sind und dann nach Israel gezogen sind, die fühlten sich benachteiligt. Die israelstämmige Bevölkerung und deren Witwen wurden wohl in der Suppenküche bevorteilt, so zumindest die Anklage. Eine Anklage, welche sich ganz direkt an die Apostel richtet, die damalige Kirchenleitung, denn die haben in der Suppenküche mitgeholfen. Die haben ausgeschenkt, ausgeteilt, waren ganz praktisch dabei, haben die Arbeit geleitet und koordiniert. Diese Anklage traf genau diese 12 Apostel. Wie hätten die reagieren können? Was soll das eigentlich? Ihr bekommt hier kostenlos Essen und beschwert euch auch noch? Machen wir es etwa nicht gut genug für euch? Seid ihr etwa zu fein dafür? Wir sind hier die Chefs. Wir sagen, wie es läuft. Wenn es euch nicht passt, könnt ihr ja gehen. So hätten sie reagieren können, ja. Aber haben es nicht. Im Gegenteil, sie gehen auf die Kritik ein, nehmen sie ernst und suchen nach Lösungen. Und vielleicht ist das ein erster Gedanke, der ins Heute sprechen kann. Auch Kirche, auch Gemeinde, auch wir, wir sind Menschen. Und auch bei uns Menschen, die wir versuchen, Gott nachzufolgen, gibt es Streit, Neid, Auseinandersetzungen. Wir sind Menschen und werden durch unseren Glauben nicht automatisch Heilige. Hier bei den Aposteln sehen wir, wie man gut mit Kritik umgehen kann. Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen, ernst nehmen. Kritik zulassen, aushalten. Keine leeren Verteidigungsreden, sondern Problemlösung. Keine Grabenkämpfe, sondern aufeinander zugehen. Dass man dabei manchmal die eigene Position verlassen muss, über den eigenen Schatten springen muss und vielleicht auch eine sehr unangenehme Kritik manchmal aushalten muss. Das gehört vielleicht dazu. Das ist nicht schön. Man mag es doch harmonischer. Aber Harmonie erfolgt eben nicht durch ein unter den Teppich kehren. Eine reinigende Ehrlichkeit ist im ersten Moment genauso prickelnd wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Aber manchmal ist es genau das, was wir brauchen. Eine Wurzelbehandlung, um an den Kern der Sache zu kommen. Die Apostelgeschichte macht uns dazu Mut. Und hier in diesem Zusammenhang kommt nun dieser eine Satz vom Anfang. Es ist nicht recht, dass wir Gottes Wort vernachlässigen, um zu Tisch zu dienen. Was sagt uns der nun? Was bedeutet das? Dass Reden über den Glauben wichtiger ist, wie danach tun? Dass handfest helfen nicht so wichtig ist, wie darüber zu reden? Bei Aposteln, welche die ganze Zeit im diakonischen Dienst eingespannt waren, welche in der Suppenküche geholfen haben, ausgeteilt haben? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das würde nicht passen. Finde ich zumindest. Ich höre bei diesem Kontext, bei der Geschichte drumherum eher eine Überforderung heraus. Wir haben so viel um die Ohren, dass wir die ein oder andere Aufgabe vernachlässigt haben. Und das ist dann auch ihre Lösung. Sie suchen 7 neue Leute, welche speziell für diese diakonische Arbeit eingesetzt werden, als Diakone. Ein Wort, welches wir heute gut durch die Diakonie kennen. Eine wichtige Stütze der Gesellschaft. Diese 7 Diakone sollen voll für diese Arbeit da sein. Und die Apostel bekommen den Rücken freigehalten. Ist damit aber nicht doch diese Trennung von Wort und Tat vollzogen? Die einen tun dies und die anderen das. Eine ungesunde Trennung, welche zu dieser ungesunden Haltung führen kann, dass man meint, Glaube kann nur innerlich sein, ohne Tun, nur mit Worten. Ich weiß es nicht. Könnte vielleicht sein, ja. Ich muss gestehen, ich bin mit diesem Text immer noch nicht so ganz im Reinen. Er liegt mir immer noch ein bisschen quer. Das darf auch sein. Mir persönlich gefällt diese Trennung hier nicht. Aber mich beruhigt, dass die Bibel diese Trennung nicht so ernst nimmt, wie ich sie ernst nehmen könnte. Denn die zum Wort berufenen Apostel helfen mit der Tat und die zur Tat berufenen Diakone reden später. Stephanus wird später einer der größten Redner und der erste Märtyrer, der für seinen Glauben hingerichtet wird. Im vorgelebten Zeugnis der Bibel wird deutlich, dass für mich zumindest Reden und Handeln zusammengehört. Vielleicht mit gabenorientierten Schwerpunkten. Manche können besser zuhören, andere besser reden. Manche sehen die Arbeit früher, andere erkennen vielleicht mehr den richtigen Moment für das richtige Wort. Es gibt sie auch heute unter uns, die Marias und Marthas, die Schaffer, die Denker, die Redner. Aber dieser Text macht mir deutlich, dass das eine nicht über dem anderen steht und dass das eine auch nicht ohne das andere geht. Ich fühle mich durch diesen Text zu zweierlei ermutigt. Zum einen, meinen Glauben frei zu bekennen, auch mal darüber zu reden. Nicht aufdringlich und nicht mit komischem missionarischem Übereifer, sondern einfach als Selbstzeugnis, als Ich-Botschaft. Und genauso fühle ich mich ermutigt, den Glauben auch mal ganz praktisch auszuleben, praktisch zu helfen, zu spenden, vielleicht nach Lesbos zu gehen, einfach anzupacken und zu dienen, auch zu Tisch. Erst wenn im Glaube Tat und Wort zusammenkommen, dann wird der Glaube lebendig. Nackter Glaube, echter Glaube ist gelebter Glaube. Und wir als Weggemeinschaft, wir sind dabei Lerngemeinschaft, um diesen Glauben zu üben. Untereinander, aneinander und über uns hinaus auch für die Welt. Gott helfe uns dabei. Amen.
Dankeschön. Ihr habt gesehen, heute gibt's was Besonderes. Wir hatten schon ewig und 3 Tage kein Abendmahl mehr.